Und noch eine Sache, vielleicht auch als Flyer, kleine Erinnerung habe ich euch mal mitgebracht. Ich bin seit dem 1.9. angestellt für ein EC, das ist der Jugendverband, ist nur ein Viertel meiner Stelle, aber daher werde ich ja ab jetzt durchweg in Hessen unterwegs sein, in allen ECHN-Gemeinden. Das seid ihr nicht, aber könnt ihr auch gern dran denken. Also werde ich mich ja sehr, sehr viel mit Kinder, um Jungscharbeit beschäftigen und schauen, was ich da reinbringen kann und das fördern. Also freut mich sehr, dass auch das so geführt hat und unseren Weg an Edersee auf jeden Fall auch. Okay, dann will ich uns gar nicht rausbringen, denn zur Anbetung haben wir einfach schon so viele Vorlagen bekommen und ich möchte noch kurz beten. Jesus, ich danke dir für diese Gemeinde. Danke, dass diese Gemeinde und ja, ich glaube hier einfach jeder Einzelne schon so sehr in der Anbetung lebt und dir deine Liebe zeigt. Ich danke dir dafür. Stärk du das und beschenk doch jeden Einzelnen darin weiter. Danke, dass du es tust. Danke für das, was du uns allen, was du mir darin schon gezeigt hast über dich. Das ist Wahnsinn, das ist großartig. Komm auch jetzt in der Predigt und in unserem Leben, dass es weitergeht und Auswirkungen hat und immer größer und größer wird. Ich danke dir, Herr. Amen. Ich habe vor einigen Wochen mit meiner Frau an einem Online-Seminar teilgenommen. Das war von Thomas Penzel. Es ging um Lobpreis und Anbetung. Hat uns irgendwie interessiert und es hat uns mega angesteckt. Und ich habe mir auch gedacht, ja, wir haben uns eigentlich gleich gedacht, daraus sollte unbedingt nochmal eine Predigt entstehen. Und so ist es dann auch gekommen. Wie schon gesagt, ihr kennt euch einfach richtig gut eigentlich aus über Lobpreis. Und doch sind da einfach noch ein paar weitere Ebenen, die uns heute zeigen wollen, wie zentral und wie wichtig und wie viel Auswirkung das Thema Anbetung auf unser ganzes Leben wirklich haben soll. Was also ist Lobpreis? Ja, ist es einfach nur ein Teil vom Gottesdienst? Ist das etwas für die, die mit diesem Musikstil besonders viel anfangen können? Wie so ein frommes Hobby? Einigen liegt es mehr, andere sagen, das ist jetzt nicht so ganz mein Ding. Eben nur für die, die diesen besonderen Zugang haben. Aber ich glaube einfach, Anbetung, das muss so einen unfassbar hohen Stellenwert haben. Warum das Ganze kommt jetzt? Kennst du den schönen Psalm 22? Der Herr wohnt im Lobpreis seines Volkes. Gott wohnt hier, Gott wohnt in uns, im Lobpreis, in unserer Anbetung. Da ist er so spürbar nah, das habt ihr jetzt erlebt. Und das können wir immer wieder merken. Hinter Lobpreis und Anbetung, da steckt nicht einfach nur Musik mit christlichem Text. So viele Psalmen beten Gott an und loben ihn, weil du Gott darin nah erleben kannst. Er wohnt darin. Deswegen nutzt das zu jeder Zeit, nicht nur im Gottesdienst. Die Psalmen 95 bis 100 auch zum Beispiel, die kann man sich vielleicht von dem Psalm da nochmal bewundern, besonders merken. Singt dem Herrn ein neues Lied und eine ganze Menge mehr. Das sind so großartige Vorlagen für Anbetung, weil es Anbetungsgesänge sind und sie uns zeigen, die ganze Schöpfung, die lobt bereits Gott. Es ist selbst die Aufgabe der Tiere, der Pflanzen, Gott zu loben. Und auch unser erstes Lied erinnert uns eigentlich total an die Vision des Johannes. Johannes beschreibt in der Offenbarung vier unter anderem vier Engelswesen, die Gott bereits ununterbrochen loben. Heilig, heilig, heilig ist der Herr, Gott, der Allmächtige, der war, der ist und der da kommt. 24 Stunden am Stück ist eigentlich jetzt schon nonstop Lobpreis, Anbetung Gottes. Und ein Kapitel weiter sehen wir dann, dass eigentlich jetzt schon tausende Engel oder wie viele auch immer um Gottes Thron versammelt sind und ihn anbeten. Anbetung. Was ist das? In der Bibel gibt es 5 bis 6 Worte, die wir mit anbeten übersetzen können. Und eigentlich geht es bei allen genau darum, dass man anerkennt, da ist jemand, der steht über mir, der steht deutlich über mir. Das Rollenverhältnis zu Gott wird in der Anbetung klar. Wir ehren Gott, der über uns steht. Und das ist nicht einfach eine Herrschsucht von Gott, sondern das ist einfach Fakt. Wir sind die Geschöpfe und er ist der Geschöpfer. Gott gehört die Anbetung und uns sollten eigentlich 10.000 Gründe einfallen, warum Gott auch würdig ist, angebetet zu werden. Keiner verdient es, nur er. Und jetzt kommt etwas extrem Wichtiges, was aber so viel mit Anbetung zu tun hat. Wird euch vielleicht erstmal überraschen, und so möchte ich jetzt ein bisschen ausholen, denn wir wollen uns jetzt tatsächlich mit dem Fall von Satan beschäftigen. Und dazu müssen wir herausfinden oder wollen wir herausfinden, wer ist es eigentlich, Satan, der ja auch Luzifer genannt wird? Dann, warum hat er sich eigentlich von Gott getrennt? Wo steht das? Und was hat das eigentlich mit unserer Anbetung zu tun? Das kommt jetzt. Wir gehen dazu in Kapitel 14 aus dem Jesaja-Buch. Ich werde erstmal ein paar Dinge dazu erklären und dann lesen wir es und noch eine zweite Stelle, die uns dazu eigentlich sehr viel klar machen. In diesem Kapitel geht es eigentlich um den König von Babylon. Das ist geschrieben an den Nebukadnezar. Doch ab Vers 11 gibt es dann in diesem Kapitel einen deutlichen Bruch, weil Gott ja eigentlich zuerst primär zu diesem realen König spricht, aber gleichzeitig wird viel mehr von dem Fall von Luzifer berichtet. Und wie sich dieses Kapitel dann zeigt, wird eigentlich ganz klar, hier kann es sich nicht mehr um einen Menschen handeln, der hier einfach nur angesprochen wird. Das ist in Wirklichkeit, glaube ich, eine verpackte Offenbarung, zwar an den König von Babylon schon, aber vor allen Dingen auch über den, der ihn zu seinen grauenhaften Taten angestachelt hat. Und das ist natürlich Satan. Und so schreibt dann Luther in diesem Text von Luzifer als dem Glanzstern, Sohn der Morgenröte, ist es da übersetzt. Und schon daran wird erkennbar, es geht hier um jemand, der Gott eigentlich anbetet. Das steckt direkt hinter Luzifers Namen. Satans Fall aus dem Himmel ist dann also in Jesaja 14, 11 bis 15 beschrieben. Und Satans Fall aus dem sogenannten Scheol, oder er ist in das sogenannte Scheol, in das Totenreich, in die Hölle, in den Abgrund gestürzt, so geht's los. Und wie das kam und warum das kam, jetzt. In den Scheol hinabgestürzt ist deine Pracht und der Klang deiner Harfen. Maden sind unter dir zum Lager ausgebreitet und Würmer sind deine Decke. Wie bist du vom Himmel gefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte? Wie bist du zum Boden geschmettert, du Überwältiger der Nationen? Denn du dachtest dir, ich will zum Himmel aufsteigen und mir einen Thron über den Stern Gottes machen. Ich will weit im Norden auf dem Berg der Versammlung sitzen. Ich will in die Wolken aufsteigen und will mich dem Höchsten gleich machen. Aber du wirst hinabgeworfen ins Totenreich, in das entfernteste Schlammloch. Ja, das kann man nicht auf einen Menschen beziehen, oder? Dieser Fall Luzifers, der ist dann eben auch dazu in Hesekiel 28 symbolhaft beschrieben. Auch hier, die Worte sind eigentlich zuerst an einen König, an Itubal den Zweiten aus der Geschichte gerichtet, den sogenannten Fürsten von Tyrus. Während sich aber beide Passagen auf die Könige richten, verdeutlichen sie uns einfach die geistlichen Kräfte und Mächte, die dahinter stehen, die Kräfte Satans. Und da sehen wir, warum Satan wirklich gefallen ist. Zwar nicht wann, aber ich glaube, das ist auch nicht wichtig. Ganz klar, nach der Erschaffung der Engel, aber auch bevor wir Menschen im Garten Eden, Adam und Eva, in Versuchung geführt wurden. Aber warum ist er aus dem Himmel gefallen? Er fiel aus Stolz. Beachtet auch nochmal diese 5 Ich-Will-Aussagen, die wir gerade in dem Text hatten. Er wollte nicht mehr Gottes Diener sein, er wollte selbst Gott sein. Und Hesekiel 28 beschreibt dann gleich, dass dieser Luzifer über alle Maßen eigentlich schön war. Ein Engel, vermutlich der höchste aller Engel jemals, der schönste von Gottes Schöpfung, wie sich Gott ihn gedacht hatte. Doch irgendwann kam der Punkt, da war er mit seiner Position nicht mehr zufrieden. Er wollte selbst Gott sein, wollte Gott vom Thron stoßen und das Universum selbst regieren. Und daher hat Gott Luzifer zwangsläufig verstoßen. Als Sohn der Morgenröte wird er, wie gesagt, benannt. Ein Lichtträger, eine glänzende, eine ganz herrliche Gestalt, ein prächtiger, leuchtender Engel. Und auch damit ist absolut naheliegend, dass seine vorwiegende Funktion im Himmel die Anbetung und der Lobpreis war. Da Da wollen wir jetzt genauer drauf eingehen. Und da stimmen auch sehr viele Theologen überein. Ich war erstmal ziemlich überrascht über diese Idee, aber alles, was ich weiter gesucht und geforscht habe, hat sich einfach damit gedeckt. Wie dann auch gleich ein weiterer Vers, ein Hinweis, nämlich 13. Deine kunstvoll hergestellten Tamburine und Flöten waren bei dir, am Tag deiner Erschaffung wurden sie bereitet. Also gleich wieder Hinweis auf das, was eigentlich die Aufgabe von diesem Luzifer in der Zeit war. Und auch da übersetzt man es weiter, ist es im Alten Testament eigentlich immer bei diesem Wort mit Tamburin und Handpauke übersetzt. Alle Stellen, bei allen Stellen ist das wieder ein Hinweis, wenn das Wort kommt, es hat was mit Anbetung, mit Musikinstrumenten oder Tanz oder sowas zu tun. Und daher stützt auch das. Luzifer, der muss der himmlische Hohepriester gewesen sein, der Gott, ja, oder die Anbetung Gottes im Himmel geleitet hat. Und dann hören wir von Heiligtümern, die er besessen hat. Was ist das? Das deutet darauf hin, auf eine Priesterschaft, die er hatte, dass er schützend und schirmend über alles gewacht hat. Eine priesterliche Funktion hatte er, und das ist in Verbindung mit den Engeln, die auch heute die Anbetung im Gottes im Himmel leiten. Das hatten wir ganz am Anfang. Ist auch das wieder klar. Er hat sich ganz nahe vor dem Thron Gottes aufgehalten und das war seine Aufgabe. Oder vom nächsten Lied, das wir gesungen haben. Luzifer heißt Hellel und das gehört zum Wortstamm von Halal, Halleluja. Also das steckt in seinem Namen. Lobpreisen, hell scheinen, prachtvoll glänzen, feiern, verherrlichen, berühmt sein. Passt auch wieder. Nur irgendwann, wie erwähnt, kam einfach der Punkt, er wollte die Anbetung für sich haben. Er dachte, er verdient es. Er wollte prachtvoll glänzen, er wollte verherrlicht und gefeiert werden. Und damit war die Sünde in ihm gefunden. Damit war einfach klar, was an Luzifer nicht mehr passt. Doch eigentlich sollte er der Glanzstern sein, der Gottes Herrlichkeit glänzend reflektiert. Nur jetzt sollte der Glanz auf ihn fallen. Die zweite Stelle. Menschensohn, stimme ein Klagelied über den König von Tyrus an. Sag ihm, so spricht Gott der Herr. Du warst der Inbegriff von Weisheit, von vollendeter Schönheit. Du hast in Eden gewohnt, dem Garten Gottes. Du warst mit allen nur denkbaren Edelsteinen geschmückt. Sardes, Topas, Diamant, Türkis und so weiter. In Gold gefasst und gebettet. Sie wurden dir am Tag deiner Erschaffung geschenkt. Du warst ein glänzender Engelwächter. Du hattest Zutritt zum heiligen Berg Gottes, bist zwischen den feurigen Steinen umhergegangen. Du warst untadelig in deinem Verhalten, von dem Tag an, als du geschaffen wurdest, bis zum Tag, als Unrecht in dir gefunden wurde. Dein ausgedehnter Handel hat dich grausam werden lassen, und du hast gesündigt. Deshalb habe ich dich vom Berg Gottes verbannt. Aus deiner Mitte der feurigen Steine habe ich dich vertrieben, du mächtiger Wächter. Deine Schönheit hat dein Herz zum Hochmut verführt. Du hast deine Weisheit verdorben, weil dir dein Glanz so wichtig war. Deshalb habe ich dich auf die Erde geworfen und vor Königen erniedrigt, damit sie sich über deinen Anblick freuen können. Du hast deine Heiligtümer mit deinen vielen Sünden und deinem unrechten Handel entweiht. Deshalb habe ich ein Feuer in deiner Mitte ausbrechen lassen, das dich verzehrt hat. Ich habe dich vor den Augen all derer, die dich sahen, zu Asche auf der Erde gemacht. Auch hier, das lässt sich einfach nicht auf einen König beziehen. Und so gucken wir weiter in die Himmelswelt, um das ein bisschen zu verstehen von Gott, seine Position. Die Bibel spricht von drei Rangordnungen der Engel. Einmal die üblichen Engel, über ihnen die Seraphinen und die höchste Rangordnung waren die Cherubim. Luzifer, Satan, ist ein Engel von der höchsten Rangordnung gewesen. Er war gesalbt, hatte absolute Autorität über seiner cherubischen Rangordnung, also über alle, die zu ihm gehörten. Der gesalbte, schützende Cherubin, der schönste, weiseste aller Engel, war er und daher der Koordinator der Anbetung im Himmel. Es gibt auch weitere Stellen, die beschreiben ihn selbst dann mit Musikinstrumenten. Und so wird klar, dass Engel immer drei Funktionen haben. Hier nochmal die Hierarchie der Engel, was Luzifer gewesen ist und dann, was als nächstes die Engel machen. Sie loben Gott, sie beten ihn an und sie dienen ihm. Und dann kann man drei Kategorien finden. Der Erzengel Michael, der Anführer der großen Kriegerengel ist, Erzengel Gabriel, Anführer der Botenengel und dann Luzifer, damals für Lobpreis und Anbetung, um Gottes Thron zu beschirmen und zu beschützen. Doch dann, weitere Stellen sind einfach ein Drittel aller Engel, wahrscheinlich gemischt aus allen drei Kategorien, abgefallen von Gott. Und auch da will ich jetzt gar nicht zu weit gehen, sonst wird es hier zu groß. Aber allein das zeigt, wie groß und wie schlimm dieser Abfall einfach war. Da ist nicht nur einer der Engel abgefallen, sondern das hatte so große Auswirkungen, seine hohe Position und das, was sich dann in ihm einfach verändert hat und nicht mehr gepasst hat, wo er Gott sein wollte. Und durch diese Vorgeschichte, da können wir uns alle, denke ich, ganz gut vorstellen, wie sehr muss es Luzifer hassen, wenn wir Menschen Gott hier wirklich von Herzen anbeten und damit Luzifers Stellung auch ein Stück einnehmen. Aus diesem Grund könnte auch das Thema Lobpreis und Anbetung in vielen Gemeinden sehr stark umkämpft sein. Und der Sturz, der Abfall von Satan, ich glaube, der hinterließ im Himmel auch ein Stück weit eine große Leere. Und Gott wollte das wieder füllen. Jetzt sind wir dran. Gott erschuf uns Menschen als Ebenbild. Könnte es nicht sein, dass er uns auch dafür geschaffen hat, dass wir diese Lücke wieder füllen, weil er anbetungswürdig ist? Ich glaube, das ist noch lange nicht der einzige Grund, warum Gott uns geschaffen hat. Aber es ist doch eine wesentlich wichtige Aufgabe für uns. Und er wünscht sich, dass wir das freiwillig erkennen, dass er das verdient. Dass das eigentlich eine Berufung von uns ist. Gott wünscht sich ein Gegenüber, das ihn freiwillig anbetet und ihn wirklich liebt. Der Fall oder der Rauschmiss von Gott durch den Hochmut und Stolz wegen seiner eigenen prächtigen Gestalt und sein Streben nach, Gott gleich zu sein. Das sehen wir auch im Neuen Testament, als es hieß, ich schaute den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Und jetzt, wo Satan eben nicht mehr Gott sein kann, probiert er das eben hier auf der Erde. Wenigstens über die Engel und über so viele Menschen wie möglich oder am besten alle, dass sie ihn anbeten. Und was sich im Himmel abgespielt hat, das versucht Satan hier natürlich auf der Erde fortzuführen. Und ich glaube, auch das sollten wir im Blick haben. Davor sollen wir keine Angst haben, aber das sollte uns irgendwo klar sein. Denn so hatte Satan als erstes natürlich auch Adam und Eva im Garten Eden verführt. Seine Verlockung, sein Angebot passt ins Schema. Um was ging es? Die beiden sollten so sein wie Gott. Auf keinen Fall sollten die Menschen Gott anbeten, sondern ihn. Und dann wurde er natürlich auch noch so dreist und kam zu Jesus. Jesu Versuchung, Lukas 4. Das alles will ich dir geben, wenn du niederfallen und mich anbeten wirst. Da geht's immer wieder in die gleiche Richtung. Alle Schätze der Erde bot er Jesus an, weil sich Anbetung immer um diese Frage dreht. Wen betest du an? Wem ordnest du dich in deinem Leben unter? Wem schenkst du dein Herz? Oder vor wem beugst du dich? Und dieses Verb heißt auch das hatte Hans eigentlich schon perfekt erklärt, sich vor jemanden niederwerfen, sich niederknien, jemanden verehren, also natürlich viel mehr als Musik zu machen. Auf dieser Suche ist Satan hier. Immer wieder geht's drum und immer wieder in der Bibel ist das die Anfechtung, falsche Götter anzubeten, wie beim goldenen Kalb. Oder dass einfach Mächte und andere Götter und Könige probiert haben, natürlich auch das Volk Israel in eine falsche Anbetung zu führen, wie bei Nebukadnezar. Und so zeigt deine Anbetung immer, wo du gerade geistlich stehst, wen oder was du mit deinem Leben anbetest. Denn das kann so vieles sein. Das kann am Ende dein Beruf, deine Karriere sein, die du über Gott stellst, über andere Dinge, über die Anbetung stellst. Wie viel opfern wir nicht alles für unseren Plan im Leben, den wir gern hätten, dass wir so viel wie möglich abbekommen, opfern dafür Gesundheit. Viele sagen, ich gründe deshalb keine Familie, dann komme ich nicht weit genug, leben bewusst ohne Kinder, keine Zeit für Gott, keine Zeit für Anbetung. Ja, kein Wunder. Lass das nicht zu, denn darauf stehen so viele Verheißungen auf der Anbetung. Dann werden Wunder geschehen, auch vor allen Dingen, wenn es nicht nur einer tut, sondern wenn es eine ganze Gemeinde miteinander tut, wenn wir eins sind im Lobpreis. Wie bei den Mauern von Jericho, so gehen die Beispiele einfach nur weiter. Die Mauern von Jericho fallen nicht einfach nur durch eine laute Posaune, sondern durch Lobpreis, durch Anbetung. Oder auch bei Mose und den versklavten Hebräern in Ägypten. Da ging es auch um die Anbetung am Ende, bin ich der Meinung. Und zwar wollte die natürlich der Pharao raus aus der Sklaverei. Da war es Gottes Absicht, bin ich der Meinung, dass sein Volk ihn wieder frei anbeten kann. Dass es ihn wieder in den Mittelpunkt stellen kann und nicht der Pharao das auf sich beziehen kann. Das ist unsere Berufung und Gott wünscht sich, dass wir dafür uns Raum und Zeit nehmen. Und so wie wir es umsetzen mit Lobpreisleitern und den Musikern hier vorne an der Stelle, ist einfach an der Stelle die Aufgabe, Menschen dorthin zu führen, wo sie selbst vielleicht nicht so leicht hinkommen. Wobei wir natürlich mittlerweile alle Musik auf dem Handy hören können, den Lobpreis und viele Möglichkeiten haben. Aber darum geht's. Eine Gemeinde, Menschen in den Lobpreis führen. Und da geht's nicht um die Qualität. Das machen einfach zu viele falsch, finde ich. Oder denken, ah, es muss alles so ideal rüberkommen. Nein, Qualität ist nicht unwichtig. Aber es geht um ein Herz, ja, was anbetet. Und dann wird das rüberkommen. Im Lobpreis brauchen wir nicht einfach nur große, professionelle Lobpreisbands. Menschen, die Gott anbeten, brauchen wir und die andere hineinführen und sich dabei selbst kein Stück in den Mittelpunkt stellen, sondern die Anleiter und die Hilfe dafür sind. Und so kann Gott jeden gebrauchen, der ihn von Herzen anbetete, wie David. Das brauchen wir in so vielen Situationen, in unseren Problemen, in unseren geistlichen Nöten. Und dann ist so viel möglich, wie bei Paulus und Silas im Gefängnis, wo die Gemeinde im Hintergrund betete und sie freikam. Und denkt an eure Geschichten, die ihr jetzt sicherlich etliche nennen könntet. Das kann keine Nebensache in der Gemeinde bleiben. Das muss das A und O sein, Gott nahe zu kommen und ihm zu zeigen, dass man sich ihm unterordnet und ihn ehrt. Und der Gedanke hat mich auch nochmal stutzig gemacht. Jesaja 6. Da sah er einen Engel, also Engel, Seraphim waren es, mit 6 Flügeln, die gerade bereit standen vor Gottes Thron. Und die werden in diesem Kapitel so beschrieben, dass sie mit den oberen beiden Flügeln ihre Gesichter bedeckten, mit den unteren Flügeln ihre Füße bedeckten und mit den mittleren Flügeln flogen, also so auf der Stelle schwebten. 6 Flügel und dann diese Haltung. Sieht erstmal komisch aus. Aber da sie vor Gottes Thron waren, ist eigentlich ganz klar, es muss was mit Anbetung zu tun haben. Und jetzt stellt euch vor, das ist eine Anbetungshaltung. Dann bin ich der Meinung, diese Haltung bedeutet, ich bedecke meine Augen und Füße vor dir und zeig dadurch, ich ordne mich dir unter. Du bist Herr und nicht ich. Ich beuge mich vor dir, denn du bist heilig. Und mit den mittleren Flügeln, die gerade schwebten, das könnte bedeuten, hier bin ich, nimm mich so, wie ich bin, sende mich aus, gebrauche mich für das, was du von mir willst. Ich bin bereit, dir zu dienen und für dich loszugehen. 4 Flügel beten Gott an und 2 sind bereit, Gott zu dienen. Wir sind manchmal oder so oft in der Gemeinde eigentlich immer anders unterwegs und denken, wir müssten so viel Kraft und Dinge und Veranstaltung und Power investieren und irgendwas für Gott machen aus unserer Kraft. Aber vielleicht sollten wir an dieses Verhältnis nochmal denken, vor allen Dingen mit doppelter Kraft Gott anzubeten. Oder denk mal an Gottes Gesetze. Wenn wir erkennen, dass Gottes Gesetze nicht einfach nur uns einschränken, sondern wenn wir erkennen, was eigentlich dahinter steht, den 10. Gott zu geben und den Sabbat zu halten. Geht es da um eine Einschränkung von uns? Nein. Wenn wir den Sabbat nämlich nicht als Gebot betrachten, dann erkennen wir, dass 1/7 der Woche Gott ganz gehört. Also 24 Stunden der Woche Gott anbeten, einen Weg finden, Freiraum für Gott zu schaffen, ohne an uns zu denken, ohne uns Sorgen zu machen über unser Leben und ohne permanent damit beschäftigt zu sein, was wir noch alles zu tun hätten, sondern Gott in den Mittelpunkt zu rücken. Und ich glaube, das ist eine Prüfung des Glaubens. Das ist am Ende ein Vertrauensschritt. Ich glaube, Gott fragt dich damit am Ende, hey, vertraust du mir, dass ich dich weit mehr segnen will, wenn du mir deine Zeit und dein Geld schenkst? Gott nimmt durch Lobpreis und Anbetung immer mehr Raum in unserem Leben ein. Und ihr könnt euch so gewiss sein, und das verspricht Gott ja auch ganz eindeutig, in Maleachi 3 zum Beispiel, dass du Gott genau damit prüfen kannst, ob er ehrlich mit dir ist, ob dieses Versprechen, was er dir in der Bibel gibt, ob er das einhält. Und du wirst sehen, und so hat mir das noch keiner widerlegen können, du kannst Gott damit prüfen und dir gewiss sein, Gott beschenkt uns nur deutlich vielfach mehr, wenn wir ihm Zeit und Geld und Anbetung geben. Oder 2. Chronik 20. Ich werf's euch eigentlich nur hin. So ein wunderschönes Kapitel, um's nochmal zu lesen. Es geht um Josaphat, einem sehr gläubigen Mann Gottes. Viele Völker waren gerade dabei anzugreifen. Die Moabiter, die Ammoniter und die Israeliten hatten eigentlich 0,0 Chance. An der Spitze des Heeres, also wie reagierte Josaphat an mehreren Stellen? An die Spitze des Heeres stellt er seine Sänger, seine Anbeter und die sangen und die lobten Gott. Und in dem Moment griff Gott ein und die Schlacht wurde trotz absoluter Unterzahl gewonnen und der Lobpreis ging dann immer nur weiter. Also unfassbar, wie dieser Mann reagiert hat. Oder auch Jona würden wir wahrscheinlich auch nicht drauf beziehen. Bin ich auch nicht auf den Dreh gekommen. Was ist nämlich da bei Jona im Walfisch passiert? Voller Todesfurcht und Angst steckte er da in diesem Wal, im Fisch, wie auch immer, 3 Nächte und 3 Tage im Walinneren. Grausam erstmal. Aber es gab eine Entwicklung, die wir in seinem Gebet in Kapitel 2 sehen. Es ist spannend, was er dann tat. Am Ende sagte er, ich aber will den Herrn loben. Irgendwann ist er selbst sogar trotz dieser fürchterlichen Situation in die Anbetung gekommen. Und dann lenkte Gott den Wal und er wurde ausgespuckt. Oder der empfohlene Psalm 100. Er kennt, dass der Herr Gott ist, zieht in seine Tore ein mit Dank und Lob singt ihn in seinen Vorhöfen. Wenn wir das mal auf die Juden beziehen, dann merken wir, dass es gerade bei den gläubigen Juden sehr angekommen sein muss. Sie hatten ja bei den Tempelbesuchen, wo sie Gott anbeten wollten, eine feste Beschreibung, wie sie in den Tempel einziehen sollten, mit diesem Psalm 100. Stufe für Stufe sollten sie aufsteigen zum Tempel vor den Toren Gottes, und zwar mit was? Mit Dank. Da sagte Gott praktisch, wenn du in meine Nähe kommst, wenn du dich mir näherst, dann fang erst mal an, mir zu danken. Und die nächste Stufe waren dann die Lobgesänge und Loblieder. Bloß durften sie ja nur bis in die Vorhöfe, im Gegensatz zu den Priestern, die dann ins Heiligtum durften. Das Schöne ist, bei uns Christen geht's natürlich noch deutlich weiter, weil wir wissen, wir sind jetzt der Tempel Gottes. Wir dürfen Gott anbeten, ihm Opfer bringen, wie damals die Priester, ihm unsere Zeit, unser Geld, unsere Anbetung, unsere Liebe, unser Herz zu jeder Zeit schenken. Aber vielleicht hilft uns dieser Psalm 100 als einen Ablauf. Vielleicht erstmal ins Danken kommen, raus aus dem Meckern, aus dem Motzen über das eigene Leben und dann steigert sich und du kommst Gott immer näher. Vielleicht kann das dir helfen, von selbst reinzukommen. Du bist verantwortlich dafür, dass der Lobpreis im Tempel niemals abnimmt. Die Priester mussten ja dafür sorgen, dass das Feuer innen drin auf dem Brandopferaltar für alle Zeit brennt. Und wenn wir das tun, Ja, dann wird es auch eine Kraft freisetzen, wie bei den Mauern von Jericho und diesen ganzen weiteren Beispielen. Und so sind Zeiten des Gebets, der Anbetung einfach immer intensiv. Da erlebt ihr Aufbruch, geistliche Dinge und ohne das garantiert deutlich weniger. Oder denkt an David, der Saul nicht einfach nur mit Musik beglückte, sondern der mit seiner Anbetungsmusik seine Stimmung komplett ändern konnte. Und so wichen die Mächte, die Saul in diesem Moment eigentlich einfing. Doch seid ihr auch einfach gewiss, Satan hasst es unglaublich und allein deswegen setzt dich für die Anbetung ein, dass sie nicht klein bleibt, dass Gott darin groß wird. Und vergesst auch eben nicht diese vier Flügel und die zwei, vier Flügel zum Lobpreis und die zwei vom Dienst. Denn Gott braucht uns nicht, denn zur Not werden auch die Steine schreien. Ich schließe ab mit drei Tipps am Ende. Drei kleine Dinge, die dir noch helfen können. Jeden Tag kannst du Gott anbeten, aber vielleicht musst du dir so kleine Traditionen einbauen, so kleine Schritte, wie du in die Anbetung kommst. Werd kreativ, mach Dinge zur Gewohnheit, die dir helfen können. Und dazu habe ich euch allen was mitgebracht. Der Thomas Penzel hat da noch 9 Übungen entwickelt, die er dann alle paar Tage per Mail mit rumgeschickt hat. Und da ist eigentlich jede einzelne Übung ja eine total einfache Möglichkeit, von selbst in die Anbetung zu kommen. Einfach mal über die Anbetungsmusik hinausgedacht. Richtig gut. Und wo auch immer du selbst die Möglichkeit hast, da lehre über Anbetung, lade Menschen ein, die davon reden, die es selbst ausleben und weiter davon predigen, dass es niemals Randerscheinung wird. Und drittens, vielleicht ist es so, dass du selbst manchmal so eine Art Blockade hast. Ich weiß nicht so richtig, wie ich Gott von selbst anbeten kann. Und wenn du es selbst nicht schaffst, ganz einfach, dann hol dir doch einfach eine Unterstützung. Jemand zur Hilfe, von dem du siehst, Mensch, der ist ein Anbeter, von dem kann ich lernen und der kann mich da reinführen. Und mach dir auch bewusst, wie beim Sport, es muss einfach alles eintrainiert werden. Es geht alles nur Stück für Stück und du brauchst dazu natürlich auch eine Stütze und eine Hilfe. Such dir Menschen, um selbst noch mehr Anbeter zu werden. Aber ich freue mich unendlich, wie sehr ihr das schon seid. Amen.